Wenig überraschend. Denn dieses Ergebnis war nahezu zwingend, selbst wenn der neue Keks in Wirklichkeit ziemlich unspektakulär geschmeckt hat. Ihr seid voller positiver Erwartungen in den Versuch hineingegangen. Wow, das ist dieser sensationelle neue Keks. Und wusstet die ganze Zeit, dass ihr nicht irgendeinen, sondern den Keks probiert, während die Teilnehmenden in der Kontrollgruppe wussten, dass sie nur einen billigen Discounter-Keks bewerten sollten. Eine solche Erwartungshaltung beeinflusst die menschliche Wahrnehmung extrem. Aus psychologischer Sicht handelt es sich hier um ganz ähnliche Kontexteffekte, wie wir sie in Kapitel 2 beschrieben haben. Wie die Umgebung gestaltet ist, auf welche Weise die Versuchsleiter mit einem interagieren und selbst welche Wörter sie verwenden, all das lenkt unser intuitives Urteil bei der anschließenden Befragung in eine bestimmte Richtung. Allein ob ein Keks bereits vorab als sensationell oder als günstige Discounterware bezeichnet wird, kann einen Einfluss darauf haben, wie unser intuitives System über den Keks denkt und ihn bewertet, völlig unabhängig vom tatsächlichen Geschmack. Und selbst wenn ihr von den neuen Keksen vielleicht gar nicht so begeistert wart, wie ehrlich wart ihr dann bei der Beantwortung der Fragen? Schließlich waren die Versuchsleiter super nett und die Süßwarenfirma hatte sich echt viel Mühe gegeben, euch einen schönen Tag zu bereiten. Und dann hatte sich ja sogar noch Don Zucker persönlich Zeit genommen, um mit euch über sein neues Produkt zu quatschen. Da wäre es doch wirklich unhöflich und undankbar, zu hart mit dem Keks ins Gericht zu gehen. Man will ja niemanden verprellen. Bei dieser Form der Antwortverzerrung spricht man von der sozialen Erwünschtheit. Wir tendieren in bestimmten Befragungssituationen dazu, eher so zu antworten, wie man es von uns erwarten würde, zum Beispiel aus Höflichkeit oder damit niemand ein schlechtes Bild von uns bekommt. Das gilt insbesondere dann, wenn die Versuchsleiter persönlich anwesend sind. Zu Recht setzt man deshalb bei Geschmackstests von zum Beispiel Wein, Bier, Schokolade oder anderen Lebensmitteln auf sogenannte Blindverkostung. Eben genau damit die eigene Erwartung an das Produkt, oh, das ist dieser ganz teure Wein, nicht das eigene Urteil beeinflusst. Gute Kontrollstudien, zum Beispiel für Medikamente, sollten genau so ablaufen. Nämlich, dass die Probanden möglichst nicht wissen, welches Medikament oder welche Behandlung sie gerade bekommen. Man spricht dann von einer verblindeten oder maskierten Studie. Darüber hinaus sollten die Versuchsleiterinnen bzw. Ärzte die Probanden in beiden Gruppen so gut es geht gleich behandeln und sich zum Beispiel nicht für die eine Gruppe ganz besonders viel Zeit nehmen, für die andere hingegen nur 2 Minuten. Noch besser ist es, wenn selbst die Versuchsleiterinnen nicht wissen, ob sie den Probanden gerade das echte oder nur das Kontrollmedikament gegeben haben, den Superkeks oder nur das Discountergebäck. So können sie die Versuchsteilnehmer auch nicht durch ihr eigenes Verhalten beeinflussen. In diesem Fall spricht man von einer doppelten Verblindung. Solche Doppelblindstudien sind die bestmögliche Form, die Wirksamkeit eines Mittels zu überprüfen, weil sie so viele menschliche Täuschungen und Selbsttäuschungen ausschalten wie möglich. Nicht verblindete Studien haben aber natürlich einen Vorteil. Sie bringen mit größerer Wahrscheinlichkeit positive Ergebnisse, die sich dann gut auf der eigenen Website präsentieren lassen. In den meisten Studien von Liebscher und Bracht zum Beispiel wussten die Probanden ganz genau, dass sie mit den Methoden und Übungen des von YouTube bekannten Schmerzspezialisten Roland Liebscher-Bracht behandelt wurden. Zum Teil war er bei den Studien sogar anwesend. Wow, das ist ja der von YouTube. Mehr Verzerrung ist kaum möglich. Zugegeben. Bei sogenannten manuellen Therapien wie Bewegungsübungen gegen Schmerzen, Physiotherapie oder Osteopathie ist Verblindung nicht ganz einfach. Die Probanden bekommen ja mit, dass sie sich bewegen oder dass jemand an ihnen herumhantiert. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, solche Studien zumindest teilweise zu verblinden. Die Therapeuten können zum Beispiel andere Handgriffe durchführen oder Übungen vormachen, die von den eigentlichen Bewegungsabläufen abweichen. Zwar wissen dann die Therapeuten, ob sie bei den Patienten gerade eine echte oder nur eine Scheinbehandlung durchführen, die Patienten hingegen können nicht beurteilen, ob sie die echten Übungen von YouTube-Star Roland Liebscher-Bracht machen oder irgendetwas völlig anderes und sind entsprechend weniger stark voreingenommen. Seid also besonders vorsichtig, wenn euch jemand eine nicht verblindete Studie, auch Open-Label-Studie genannt, als Beleg für Effekte verkaufen will, sei es für Schmerzübungen oder für Kekse.